ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Hallo, mein Name ist Anja Kaspari. Ich habe mir für diese Folge die Grande Dame der deutschen Popmusik eingeladen, Nina Hagen. Ich bin ja 10 Jahre jünger als die Godmother of Punk. Und war mir mit 13, 14 als Teenager schon total verfallen, als 1978 ihre erste Westscheibe rauskam, die LP Nina Hagen Band, mit Songs wie Naturträne, Ich glotz TV, Unbeschreiblich weiblich. Wirklich ein Wahnsinnsalbum. Ich habe sie dann zum ersten Mal Anfang der 80er Jahre live gesehen in einer Disco und ihren Koloraturgesängen gelauscht und ein bisschen auch vermisst, dass sie keine Band mehr hatte. Jetzt ist Nina Hagen 71 Jahre alt. Zum ersten Mal habe ich ein richtig langes Interview mit ihr machen können und musste überrascht feststellen, dass sie gar nichts hören wollte von meinen Lobhudeleien. Ja? Auch ihre grandiose Punk-Vergangenheit, ihre frechen Fernsehauftritte, ich sag nur Onanie in der Talkshow, die findet sie alle nicht beeindruckend. Auf keinen Fall jedenfalls so sehr wie ich. Eigentlich hat sie mir voll den Kopf gewaschen, ja. Es war so eine richtige Lektion in Demut. Aber als sie dann am Ende ihre Ukulele holte und dann noch ein Lied live improvisiert hat, das war dann so rührend. Ach, ich hätte sie knutschen können. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Nina Hagen.
Ja, hallo Anja, grüß dich.
Es ist mir eine absolute Ehre. Du bist so eine Legende, a living legend.
Naja, da kann ich nur ohne dafür.
Ich freue mich, dass ich dir jetzt endlich mal alle Fragen stellen kann, die ich schon immer hatte. Soll ich einfach losfeuern oder willst du vorgeben, du kannst auch vorgeben, womit wir anfangen.
Nee, um Gottes Willen. Mach du das doch.
Okay, dann lass es doch starten mit deinem neuen Album, das Highway to Heaven heißt. Das ist dein zweites, sagen wir mal, Gospel-Album. Du hast ja schon Personal Jesus vor ein paar Jahren rausgebracht.
Right, und danach kam Volksbeat, das war ein deutsches Gospel-Album.
Also machst du jetzt nur noch religiöse Alben?
Aber ein Gospel-Album hat doch nichts mit Religion zu tun. Das ist doch eine Liebes, es sind doch Liebeslieder über eine persönliche Beziehung, die ein Mensch mit unserem Schöpfer hat. Das hat doch nichts mit Religion zu tun. Mhm. Auch wenn es um Jesus Christus geht. Gerade Jesus ist ja zu uns auf die Erde runtergekommen. Aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass er eine Religion verkündet hat. Mein geliebter Jesus, über den ich so viele Gospellieder singen darf, hat ja nun nichts mit Religion, sondern mit Liebe und Nächstenliebe zu tun. Also da mache ich ganz strikt und auch ganz, wie sagt man,
konsequent?
Da werde ich dann ganz, ja genau, da werde ich ganz ernst. Plötzlich werde ich ganz ernst und will das nicht in eine religiöse Ecke gedrängt haben, weil...
Okay.
Wer hat diese tolle Musik erfunden? Das waren Menschen. Menschen, die harte Arbeit gemacht haben, Fronarbeit. Das waren Sklaven, die die frohe Botschaft von weißen Menschen haben gehört in ihren weißen Kirchen, wo sie nicht rein durften, die Dunkelhäutigen. Und so fing das nur erstmal schon mal an. Und dass es kirchliche, religiöse Institutionen gegeben hat auf der Welt, das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja alle. Und was die für einen Schindluder getrieben haben im Namen Gottes, das ist ja uns Gott sei Dank auch bewusst geworden
im Laufe der
Jahrhunderte.
Dennoch hast du dich ja 2009 taufen lassen, ne? Evangelisch.
Ja, da erst recht, natürlich, weil meine Liebe zu dem Schöpfer allen Lebens, der Quelle aller Liebe, ja, ist halt lebendig und mein Glaube an und mein Vertrauen an diesen Schöpfer ist seit meines Lebens immer stärker geworden, gewachsen und hat sich so verfestigt, dass ich ja das gar nicht mehr aufhören will, drüber zu singen.
Stimmt es eigentlich, Nina, dass dir Jesus auf einem LSD-Trip erschienen ist?
1972, ich war 17 Jahre alt in Ost-Berlin, kam gerade zurück aus Polen, wo ich ein paar Monate untergetaucht war, weil ich in den Westen abhauen wollte
Aber wie kann es sein, dass es in der DDR LSD gab in den 70ern?
Ach so, ich war dann in Polen. Ich wollte in den Westen abhauen. Hatte kurzzeitig meinen Personalausweis verloren und habe den aber zufällig wiedergefunden beim Saubermachen. Plötzlich lag der so ein bisschen unter den Schrank gerutscht. Und das habe ich dann aber keinem gesagt und dachte, oh fein, das trifft sich aber gut, weil dann kann ich ja einfach so abhauen und aus Polen anrufen und meiner Mama sagen, ey, ich bin in den Westen abgehauen, ihr braucht nicht mehr nach mir zu suchen. Und dann konnte ich in Ruhe da mal eine Weile bleiben. Aber denkste, weil ich hatte dann in so einem Hotel ein Zimmer, so eine Jugendherberge, und unten war so ein Nightclub und da hat eine ganz tolle Band gespielt, die Warschauer Band Grupa System. Und bei denen habe ich als Sängerin angeheuert und habe auch gleich jeden Abend ein paar Songs mit denen singen dürfen. Und dann bin ich aber eine Lokalgröße ganz schnell geworden und stand plötzlich in der polnischen Zeitung. Ja, Nina Kragen, ein deutsches Mädchen, plötzlich hier singt mit unserer Grupa System. Und plötzlich war ich so eine kleine lokale Berühmtheit geworden und musste wieder zurück nach Ost-Berlin und dann ab in die Stasi-Zentrale, wurde verhört. Aber es war klar, ich habe mich so, also ich konnte mich aus der Sache mehr oder weniger gut rausreden. Außerdem kam auch gerade zu der Zeit Erich Honecker an die Macht und der hat eine Amnestie ausgesprochen für Kleinkriminelle wie mich und so. Und da bin ich dann nicht im Knast oder im Jugendwerkhof gelandet, sondern durfte dann auf mein zentrales Studio für Unterhaltungskunst, auf diese Mini-Musiker-Universität gehen, da in Ost-Berlin.
In deiner Biografie, die ja jetzt nochmal wieder veröffentlicht wird im März, da steht ja auch drin, dass du Selbstmordgedanken hattest als Teenager. Und ganz ehrlich,
genau, ich hatte zu der Zeit bereits mehrere Abtreibungen. Ich hatte auch eine Fehlgeburt. Ich war in der Charité in Ost-Berlin und ich war ein sehr trauriger Mensch. Ich hatte mehrfache eine zerbrochene Beziehung, ein gebrochenes Herz und hatte sehr bestimmte suizidiale Gedanken, wie ich mir das Leben nehmen könnte. Ich wollte nicht mehr leben. Ich war wirklich sehr in einer sehr traurigen Phase in der Zeit, wo die beiden polnischen Freunde mich da besucht haben und eine Phoebe Snow Vinylschallplatte in einer Hand hielten und in der anderen halt, ja, wir haben auch LSD mitgebracht. Und Phoebe Snow ist übrigens mein Liebling. Damals habe ich ihr erstes Album rauf und runter gehört. Anyways, dieser LSD-Trip, über das Thema haben wir uns in meiner Freundesklicke auch ausgiebig unterhalten. Damals gab es ja noch kein Google und so. Und trotzdem haben wir so viel drüber in Erfahrung bringen können, dass es schnell klar war, dass wenn man LSD nimmt, sollte man es in einer gesicherten Umgebung machen. Es sollte jemand da sein, der einen beaufsichtigt, dass man nicht alleine ist und irgendwelche gefährlichen Sachen machen könnte. Und genau so war es dann auch. Und ich hatte so eine Art Nahtoderfahrung, so eine Art Taufe im Geiste mit Jesus Christus, weil ich war in einem Bereich gelandet auf diesem LSD, den ich nur als Hölle beschreiben kann. Das war so schlimm und so gruselig und schrecklich, schlimmer als bei der schlimmsten Prüfung im Dschungelcamp. Also wirklich, ich mache jetzt nur Witze, aber es war ganz schrecklich. Und in diesem Moment habe ich halt Gott um Hilfe, ja, händeringend angeschrien, regelrecht. Mhm. Auf jeden Fall war das meine erste Herz-zu-Herz-Begegnung mit Jesus Christus. Und ich konnte sogar mit ihm sprechen, ich konnte ihn fragen. Er hat mir auf jede Frage geantwortet, ich konnte sogar in seine Augen schauen. Wir konnten uns gegenseitig in die Augen schauen. Es war also, ich weiß, wenn Menschen sowas hören, die denken, die Alte hat doch nicht mehr alle. Aber nee, ich bin nicht die Einzige, die so eine Art Nahtoderlebnis hatte. Es gibt viele Menschen, die so ein Erlebnis hatten mit diesem wunderbaren unserem Jesus Christus. Man kann es nicht beschreiben, ne?
Auf Highway to Heaven singst du auch Songs von Sister Rosetta oder Mahalia Jackson, also Coversongs, oder den hier von der Happy Goodman Family. Somebody Prayed for Me, Nina Hagen ist das von ihrem neuen Album. Coverversionen sind da drauf, aber schreibst und komponierst du eigentlich auch noch selber manchmal?
Ja, das mache ich natürlich. Auf diesem Album ist ja auch wieder einer dabei, den ich aus dem Englischen ins Deutsche übertragen habe. Alle wollen in den Himmel, aber keiner hat Bock auf Tod, heißt es bei mir. Und bei Loretta Lynn im Original heißt es Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna die.
Hast du das Album eigentlich in Berlin aufgenommen oder in Hamburg, also in einem Studio mit
Musikern?
Genau,
ich hab's. Das ist meine Band, die da alle gespielt haben. Meine geliebten Musiker, das sind so tolle Musiker. Fred Sauer an den Keyboards, Warner Poland, unser Producer und Gitarrist. Und wir hatten auch einen Gastgitarrist, der Billy Liesegang, mit dem ich auch jahrzehntelang auf Tournee war, auch an der Gitarre. Und dann hatten wir Marcellus Pulemann, unseren Drummer, Michael O'Ryan, unseren Bassisten. Und ich habe meine Vocals hier bei mir in Hamburg aufgenommen. Und die Jungs von der Band haben es bei Warner Poland im Berliner Studio aufgenommen. Und meine geliebte Freundin Nana Muscuri ist zu mir nach Hamburg gekommen. Und meine Gitte Henning, mit der ich auch ein Duett machen durfte, nämlich Highway to Heaven.
Das ist ja deine dritte Veröffentlichung seit dem Unity-Album 2022 auf Grönland Records. Das ist ja das Label, also die Plattenfirma von Herbert Grönemeyer. Wie kamst du denn mit dem zusammen? Ist der so ein Riesenfan und lässt dich alles machen, was du willst?
Nö, weiß ich gar nicht, ob Herbert ein Fan ist. Ich nehme mal an, wer einen guten Geschmack hat und Menschen liebt, der liebt mich auch.
Nina, dein Vater stammte ja aus einer jüdischen Bankiersfamilie. Und der war von 1931.
Ja, da kann er ja auch nichts dafür.
Warte, lass mich ausreden.
Der war
von 1941 bis 1945 in Moabit inhaftiert.
Ja, aber mein Vater war im Widerstand, das stimmt. Aber die Mutter meines Vaters, meine Großmutter, die ich leider auch nie kennengelernt habe, und mein Großvater Hermann Hagen auch nie kennengelernt haben.
Die sind im KZ umgebracht worden, stimmt's?
Der ist im KZ Sachsenhausen umgekommen. Und ich war als Kind mit meinem Vater schon unterwegs an der Gedenkstätte KZ Sachsenhausen zusammen mit einem Kamerateam vom Blickpunkt der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera. Und ich habe damals ins Gästebuch dort ein ganz kindlichen, weil ich war ja noch ein Kind, ich glaube, ich war gerade erst in der ersten oder zweiten Klasse, ich konnte schon schreiben und habe da was ganz Herzzerreißendes reingeschrieben.
Und meinst du, dass solche Geschichten, solche Energien vielleicht dann auch in den Kindern bleiben? Also ich denke, solche Ungerechtigkeiten haben, vielleicht wurdest
ja, natürlich,
du deswegen...
Ja, mein Papa hat mir ja erzählt, er war ja lebendiger, mitwirkender Zeitzeuge und er hat mir ja alles erzählt, was da abgegangen ist.
Aber meinst du, dass du dadurch...
Und deswegen bin ich ja auch so ein widerständiger Geist geworden, dass ich faschistoide Zustände absolut nicht zulasse. Da haue ich mit der Faust auf den Tisch und sage ich bis hierhin und nicht weiter. So, genau wie Herbert Grönemeyer diesen schönen Text gemacht hat, irgendwie... Kein Millimeter nach rechts oder so ungefähr, heißt es bei ihm, ja.
Wie war das eigentlich genau 1976, als dein Stiefvater Wolf Biermann, Lebensgefährte deiner Mutter, Eva Maria, ausgebürgert wurde? Auf Wikipedia steht, du hättest die Chance genutzt und wärst in den Westen geflohen, aber ich dachte, du bist vielleicht auch gegen deinen Willen zwangsübersiedelt worden.
Nein, beides stimmt nicht. Tatsache ist, Fakt ist, dass... ich in Leipzig bei den Proben zu dem Musical Cabaret war, wo es diesen tollen Film mit Liza Minnelli gab und ich war in der Hauptrolle. Und dann ist Wolf nicht mehr heimgekommen nach diesem Konzert und ist ausgebürgert worden. Und dann haben wir erst versucht, den Wolf wieder zurückzuerkämpfen. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich meinen Ausreiseantrag gestellt und eingereicht. Und viele Menschen in der DDR haben mich noch versucht, davon abzubringen. Der Chef des DDR-Fernsehfunks, Heinz Adamek, hat mich noch in seine Chefetage eingeladen und hat gesagt, Nina Hagen, du kriegst deine eigene TV-Show, bleib doch bitte hier. Weil wir waren befreundet seit meiner Kindheit. Meine Mutter war mit seiner Frau befreundet und ich mit seinem Töchterchen, Sabine Adamek. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Wir haben als Kinder immer zusammengespielt und die Hakenschuhe unserer 60er-Jahre Hakenschuhe unserer Mütter durch den Garten gepiekst und die Mütter im Schreikrampf, oh, die Stöckelschuhe. Anyways, die Chance habe ich nicht, mir nicht schenken lassen, eine eigene TV-Show. Nee, ich wollte wirklich die Welt sehen. Ich wollte in den Westen, ich wollte tatsächlich, ja, ich wollte schon lange reisen. Ich sag immer, dieses Projekt demokratischer Sozialismus hätte vielleicht was draus werden können, wenn die ihr Volk nicht wie in einem Vogelkäfig eingeschlossen hätten, sondern wenn wir Reisefreiheit gehabt hätten, dann wäre aus dem Testprojekt demokratischer Sozialismus vielleicht was geworden.
Und dein Ausreiseantrag, dem wurde dann stattgegeben?
Ja, natürlich, ja, ja. Und dann bin ich ganz offiziell, wurde mir die Staatsbürgerschaft aberkannt und ich durfte dann am 21. Dezember 1976 über dem Tränenpalast an der Friedrichstraße in den Westen ausreisen, bin in den Zug gestiegen und bis nach Hamburg gegondelt. Und hier in Hamburg haben mich Wolf Biermann und seine Mama Emma Biermann abgeholt. Und zum Tränenpalast haben mich Martin Schreier und sein Bruder von der Sternkombo Meißen gebracht. Die haben mich zu Hause abgeholt und mir geholfen, meine Koffer zu schleppen.
Und dann, wenig mehr als ein Jahr später, im August 78, hast du dann das in meinen Augen beste deutschsprachige Album aller Zeiten veröffentlicht. Da bist du vorne drauf mit der Fluppe im Mundwinkel, Nina Hagen Band.
Ja, schrecklich, die Fluppe. Du, das ist aber auch eine ganz schlimme Angelegenheit, das mit der Fluppe. Die Sucht nach Zigaretten zu rauchen ist eine der schwersten Süchte, die ein Mensch haben kann. Es ist sehr, sehr schwer, sich von dieser Sucht...
Hast du es geschafft?
Ja, aber das war eine lange Journey. Und das hat ja meiner Gesundheit und meiner Stimme überhaupt nicht gut getan. Wie gesagt, jeder Raucher, das ist Hölle auf Erden. Wenn man älter wird und früher ganz viel geraucht hat, ich kann nur jedem Menschen raten, hört so früh wie möglich auf oder bittet Gott um Hilfe, ringt mit den Händen, tut alles, um von diesem Scheißlaster wegzukommen, weil COPD ist eine ganz beschissene Sache. Und
hast du das?
Und es gibt keinen, jeder Raucher hat das. Jeder Raucher hat das. Und wer sagt, er hat das nicht, der lügt.
Jetzt Punkt. Musst du dich kurz mal zurücklehnen, weil ich will mit meinem Lob noch weitermachen. Also auf dieser LP war drauf, ich glotz TV, Naturträne, Fisch im Wasser, Punk. Und dann war dieses Lied hier drauf, das eine ganze weibliche Generation beeinflusste und uns Mädchen, ich bin 10 Jahre jünger als du, absolut befreit hat.
Ich war schwanger, mir ging's zum Kotzen. Ich wollt's nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein. Warum soll ich meine Pflicht als Rat füllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht.
Du sangst von Abtreibung. So ein Lied gab es vorher noch nie. Und deswegen herzlichen Dank, Nina Hagen.
Ach Gott, das ist übertrieben. Herzlichen Dank. So ein Bullshit. Man muss mir doch nicht für danken für irgendeine Momentaufnahme. In diesem Lied stehen ja gar nicht alle Dinge drin. Da steht ja nichts über meine Fehlgeburt drin. Da steht ja nichts drin darüber, wie ich mich gefühlt habe. Ich bin ja zu der Abtreibung gezwungen worden. Ich war 14 Jahre alt. Ich durfte das Kind ja gar nicht haben. Man hat mir ja das sozusagen nicht nur angeraten, das abzutreiben, sondern man hat mir ja quasi gesagt, du, das musst du jetzt machen, sonst, und dieses Lied ist nur ein Lied, ja. Und Popsongs und Rocksongs, sie sind nicht hundertprozentig, gehen sie nicht konform mit der Wahrheit. Und daher, ich bin wirklich niemand, dem man für irgendwas danken muss, weil das war eine, wie gesagt, dieser Song ist eine Momentaufnahme. Ich wusste, dass man mit solchen widerspenstigen, provokanten Themen, ja, dass man Skandal auslöst. Das war zu diesem Zeitpunkt eine, ja, vom jugendlicher Übermut getriebene Angelegenheit. Aber das tut mich, das ist nicht meine Identität. Und das ist auch nicht meine Hinterlassenschaft. Abgesehen davon, ich bin meiner Mutter total dankbar, weil in ihrem autobiografischen Buch Eva jenseits vom Paradies, da steht drin, warum sie mich nicht abgetrieben hat, weil auch ihr haben das, mein Vater unter anderem und andere enge Freunde, geraten, mich abzutreiben. Aber meine Mutter hat gesagt, es geht gar nicht, das würde sie niemals tun, die können gleich aufhören mit ihrem Gelaber. Das Kind kommt auf die Welt und damit basta, weil jedes Kind hat eine Bestimmung, jedes Kind hat eine Berufung. Jeder Mensch hat die Chance, auf die Welt zu kommen, verdient. Wenn die Mama das nicht haben will, kann sie es doch adoptieren lassen, ist doch kein Problem. Aber so Kinder abtreiben, das ist keine Sache, die man jetzt hier stolz drauf sein sollte oder könnte, weil man mal so ein provokantes, punkiges Thema aufgegriffen hat in jungen Jahren, wo man gekifft hat. Die Nina Hagenband, einer der Hauptgründe, warum ich mich von den Jungs getrennt habe, war, weil die haben so viel gekifft und natürlich habe ich immer mitgekifft. Und das war mir alles too much, das war mir alles zu übergriffig und zu schmuddelig. Und das ist die Wahrheit.
Ich will aber trotzdem noch mal was erklären, weil so Zeilen waren da ja auch drauf wie, ich bin nicht deine Fickmaschine. Und sowas hat man
das auch. Das ist ein toller Song. Der ist super. Das ist gegen sexuelle Übergriffigkeit.
Genau.
Den Song habe ich mit meiner liebsten, geliebten Freundin Ariane Forster zusammengeschrieben.
Von den Slits.
Und wo ich sie 1977 in London, ein Jahr nach meiner Ausreise aus der DDR, kennengelernt habe.
Verstehst du aber,
ja,
dass
genau.
Das bis dato, 1979,
das
hat, man,
ein guter Song.
Hat man sowas noch nie von einer Frau gehört.
Na,
und das macht dich zu so
in
einer...
in London schon.
Ja, in Deutschland
aber nicht. Die Ariane
war
die Erste. Ja, aber die Ariane war meine Lehrerin. Die war zwar erst 14 Jahre alt, wo ich sie kennengelernt habe, aber diese Texte habe ich mich dann getraut zu machen. Wie gesagt, das war ja ein Text, den ich mit ihr zusammengeschrieben habe.
Aber ist dir klar?
Das ist meine Lehrerin gewesen.
Also
genau wie die Lütte, die Angelika Mann, meine erste Lehrerin in der DDR war, die mich in ihren Reinhard-Lacomi-Chor mit reingeholt hat.
Ich will nur sagen,
obwohl ich sogar kein Profi war.
Ich will nur sagen, das hat dich für mich zu einem absoluten feministischen Vorbild gemacht. Du hast so eine Bedeutung für die Frauen in Deutschland,
ja,
weißt du das?
Ich will kein Vorführungsbild sein. Ich bin einfach nur eine solidarische Frau. Ich bin mit anderen Frauen und nicht nur Frauen, sondern auch Männern und Transsexuellen und Intersexuellen, mit allen Menschen solidarisch. Nicht nur mit Frauen, natürlich ganz besonders auch mit Frauen, weil es sind ja meist, also größtenteils Frauen, die sexuell übergriffig behandelt werden auf dem Planeten. Deswegen habe ich neulich auch die Anfrage vom Playboy abgelehnt. Kann leider kein Gespräch mit denen führen, die wollten ein Interview mit mir machen. Kann ich leider nicht machen. Ich kann ihnen einen Brief schreiben und erklären, warum ich keins mit ihnen machen will, weil ich möchte keine Publikation unterstützen, wo Frauen übergriffig vorgeführt werden, wo Frauen vielleicht auch aus finanzieller Not ihren Körper zur Schau stellen. Klar gibt es Frauen, die das gerne machen und so sollen sie ja auch machen. Ich bin ja keine Spaßbremse, aber ich möchte die Frauen gern beschützen. Jede Frau, die sich nackt machen will, die soll doch ihre eigene Kunstausstellung mit ihrem Körper machen. Die soll sich doch nicht unter Wert verkaufen. Die könnte doch mit ihrem schönen Körper unglaublich tolle Kunst machen. Die könnte sich doch in Farbe wälzen und über hunderten Meter lange Bildrollen, naja gut, das ist übertrieben, oder 3 Meter oder 2 Meter lange Film, Canvas-Rolle, Rollen oder kreative Dinge mit ihrem Körper machen. Aber so auf diese Art und Weise sich in
einem Männermagazin.
Männermagazin, da auf diese Art und Weise vorführen, ausnutzen zu lassen. Wenn ich mit Frauen solidarisch sein will, dann, und das will ich, dann kann ich mit dem Magazin kein Interview führen, was dann abgedruckt wird. Dann schreibe ich lieber einen offenen Brief oder rede drüber, wie jetzt mit dir.
Weißt du, Nina, deine Band damals, als ihr euch getrennt habt, danach hießen die ja dann Spliff, da gab es ja auch den Keyboarder Reinhold Heil und der hat...
Der war einer, der hat nie gekippt.
Der saß auch schon mal hier.
Gott sei Dank.
Und der hat über dich Folgendes gesagt.
Die hat ADHS in einem sehr viel stärkeren Maße als ich. Die hat die Aufmerksamkeitsspanne einer Dreijährigen. Gepaart mit dem absolut größten Talent, das man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Das war vielleicht, wo ich bekifft war, Reinhold. Aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist großartig und ich danke Gott dafür. Reinhold hat mich vielleicht zu Zeiten erlebt, wo ich noch gekifft habe.
Aber hast du gehört, dass er gesagt hat?
Ein für alle Mal. Ich habe nicht das Ganze gehört, ich habe nur den Schluss gehört.
Ja, der Schluss, da sagt er, du hast das größte musikalische Talent aller Zeiten.
Och, ist der süß. Wir haben ja auch in Santa Barbara nochmal zusammengearbeitet mit George Clinton. Wir waren bei George Clinton, von dem Sänger von Funkadelic Parliament, im Studio. Und der George hat uns noch ganz, ganz tolle Soundbites gegeben mit seinem Sohn. Und damals haben wir zusammen für The Return of the Mother Album gemeinsame Sache gemacht. Ich glaube, dieses Album hat er sogar produziert. Muss noch mal nachgucken. Oder wenigstens einige Songs davon. Ich glaube, das ganze Album hat er produziert.
Würdest du dich eigentlich selber als Visionärin bezeichnen?
Nee, ich will mich gar nicht bezeichnen. Ich bin ein Mensch und darf es sein. Das ist doch schon mal eine ganz tolle Sache.
Aber schau mal, du bist seit über 40 Jahren Vegetarierin. Du hast deine Tochter...
Nein? Wo steht das? Wikipedia?
Ja.
Nein, bin ich nicht. Ich esse Fisch und ich esse auch manchmal das, was Heidi Klum da sich in den Topf stundenlang kocht.
Ein Topf?
Ja, so Hühnchen. So.
Na gut, aber lass mich trotzdem mal weiter aufzählen, um meine These zu unterstützen, dass du schon sehr extrem Avantgarde warst. Also du hast deine Tochter Cosma Shiva genannt, 1981.
Ja.
Shiva nach dem Hindu-Hauptgott.
Ja, aber es gibt, nein, es, ja, okay.
Ja,
aber
mal,
es gibt
hast
viele
du
Menschen in Indien, die heißen Vandana Shiva oder so. Es gibt viele Frauen in Indien, die haben den Namen Shiva auch als einen ihrer Vornamen.
Ja, warte.
Und das ist, ja, und ja.
Ich will nur sagen, du hast ein Album mit Mantras veröffentlicht, da wusste hierzulande noch gar keiner, was Yoga ist.
Ja, aber ich bin in Indien als Christ gewesen. Ich habe in dem Ashram, wo ich zu Besuch war, wo ich auch eine Zeit lang Mitglied war, bis ich erkannt habe, dass die eine Sekte sind, weil die sich auf Lügen haben aufgebaut und uns viele Dinge verschwiegen haben, was da wirklich hinter verschlossenen Türen abgeht.
Ja, ich wollte ja nur bebildern, wie weit voraus du deiner Zeit bist mit Mantras. Oder zum Beispiel
ich durfte ja in diesem Ashram auch meine christlichen Gospelsongs singen. Also habe ich mich bedankt, indem ich ihre Mantras gesungen habe.
Mitte der 80er warst du zum Beispiel Gast bei David Letterman und hast damals ihm und dem Publikum erklärt, was Hair Extensions sind. Heutzutage weiß das jeder.
Ja, aber damals wusste das in London auch jeder.
Ja, in London vielleicht.
Ich war vielleicht die erste Künstlerin, die in einer Fernsehsendung oder in einer Late-Night-Talkshow darüber gesprochen hat. Aber die Jugendkultur, ja, aus der ich ja stamme, bis zu einem gewissen Alter, die bei denen war das schon ewig lange Faktum, dass Haarextensions Teil von weiblichen Schönheitsprogrammen waren.
Mhm. Aber wo wir schon bei Talkshows sind, dann hast du 1979 an dir selber in einer Talkshow gezeigt, wo man sich als Frau anfassen muss, quasi wo der Kitzler ist, um überhaupt beim Sex mit einem Mann einen Orgasmus zu bekommen. Wieso hast du dich das damals getraut, Nina?
Naja, weil das ist Sexualkunde-Aufklärungsunterricht. Das ist wichtig, dass man als weiblicher Mensch sich nicht schämen muss für seinen Körper. Im Gegenteil, es ist auch ein Unding, in dem Moment, wo das bei mir rausgeplatzt ist in dieser Sendung, das war ja von einem älteren Herrn, also damals für mich älterer Herr, der da so süffisant und so säuerlich angeekelt sprach und meinte, ach, die Damen mit ihren Orgasmus-Schwierigkeiten. Ja, und ich meine, ja, sowas gibt's doch gar nicht. Klar, es gibt's vielleicht, weil man darüber nicht, oder Frau oder Mensch, darüber nicht ehrlich und aufrichtig sprechen mag, weil es Scham, weil eine allgemeine Scham darüber besteht, über solche Themen zu sprechen, wie ein weiblicher Körper auch orgastische Erlebnisse haben kann. Nicht nur beim Geschlechtsverkehr mit einem anderen Menschen, aber auch selbst.
Mhm.
Ja.
Und dann ist
mit
da ja noch.
Mit einer Möhre oder mit einer Gurke oder. Keine Ahnung.
Dann ist ja oder dann noch die Sache mit den jüngeren Männern. Also, du hast schon 1987 einen 17-Jährigen geheiratet, der war etliche Jahre jünger als du.
So ja, der hat ja händeringend jahrelang darum gebetet, dass ich ihn erhöre. Und dann irgendwann habe ich mich halt in ihn zurückverliebt. Und es war überhaupt keine öffentliche Hochzeit. Wir haben in wilder Ehe zusammengelebt, aber mit dem Einverständnis seiner Mutter.
Mhm.
Und die haben alle in Ibiza gelebt. Und wir waren eine große Familie. Und die kleine Cosma, mein Kind, hatte einen väterlichen Freund in meinem Freund, in meinem Punk-Ehemann. Und es ist alles mit ganz menschlichen Dingen zugegangen. Und nicht so, wie es immer so verkündet wird von anderen Menschen außerhalb von mir.
Aber später hast du auch noch mal einen 22 Jahre jüngeren Ehemann gehabt. Ich meine, heute gibt es das oft, aber damals warst du doch deiner Zeit voraus. Das war ja richtig
aber
progressiv.
Nein, es gibt doch ganz viele Frauen, die mit einem jüngeren Mann oder einer jüngeren Frau liiert sind. Vielleicht stehen die nicht in der Öffentlichkeit, aber du kannst doch nicht sagen, ich war die Erste oder das ist doch alles Quatsch. Wie lange gibt es die Menschheit denn schon?
Ja.
Ich habe das doch nicht erfunden.
Nina.
Außerdem war ich auch mal älter als ein Lebensabschnittsfreund von mir.
Okay. Gibt es bei dir eigentlich so einen eingebauten Spießerschreck-Anarchie-Automatismus? Also wenn jemand so richtig konservativ und spießig ist,
nee,
dass dich das triggert?
Nee, das gibt's nicht. Nee, es gibt nur einen Anti-Aufrichtigkeitstrigger. Wenn jemand nicht aufrichtig ist und wenn jemand nicht wahrhaftig ist, das spüre ich natürlich. Da sind meine Antennen schon ziemlich weit oben im Interstellar. Also, wenn jemand behauptet, ein Christ zu sein, aber du merkst ja an seinen Aktionen und an seinen Taten, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie soll der Christ sein? Ich nenne jetzt keine Namen. Ja, die Trampeltiere da draußen, die wissen Bescheid. Die sollen sich selber in ihr eigenes Herz gucken und uns nicht die Hucke voll lügen.
Bist du jetzt politisch gerade?
Ich habe jetzt gerade über einen Menschen gesprochen und einen kleinen Hint in meiner Wortwahl mit einfließen habe lassen.
Ach.
Und man kann sich das ja nochmal anhören. Ich habe nichts gehört. Ach so, ach ja, nö, ja. Keine Ahnung, ich sag doch jetzt nicht, ich gebe doch jetzt die Lösung nicht bekannt.
Bei vielen bist du ja als Skandalnudel, als schrille Godmother of Punk, als Esoterikerin, als Exzentrikerin abgespeichert, was sie ja leider ein bisschen ablenkt von deiner Bedeutung als Musikerin. Ärgert dich das eigentlich?
Ach, nein, überhaupt nicht. Das sind alles nur Missverständnisse. Wenn wir aufhören, Missverständnissen Glauben zu schenken und wir zurückkommen in die Abteilung, wo wir nicht so ewig lange nachtragen, sondern wir sollen im Gegenteil schnell sein im Verzeihen und im einander vergeben. Sonst können wir uns doch gar nicht geistig weiterentwickeln und wachsen als Geist. Weil wenn wir in die ewige Heimat heimkehren, ja, wenn wir diese Erde verlassen, wenn wir unseren Staub und Knochen hier liegen lassen, da kann man sich doch schon sowas von drauf freuen und seinen Geist dazu benutzen, sich das mal auch mal vorzustellen und darüber nachzudenken, wie toll das ist, dass das Leben ja erst richtig losgeht, wenn wir diesen Planeten verlassen.
Denkst du denn oft an den Tod? Also hast du Angst davor? Na,
aber doch nicht den Tod. Ich denke ans ewige Leben. Ich denke daran, dass wir... Wo ist denn meine kleine Ukulele? Soll ich die mal kurz holen? Warte mal, so viel Zeit muss sein. Gib mir mal eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 14, 15 Sekunden, 16, 17, 18. This world, diese Welt, this world is not my home. Someday I'll be gone. I'm making preparations for my final destination. Well, I'll be buried in the ground, but can no grave no hold me down. I praise the Lord, I rise and live again, I live again. Ich bin hier nicht zu Haus, die Welt ist nicht mein Heim. Ich reise durch die Zeit, meine Schätze sind verteilt. Die Engel rufen Nina, du fehlst uns so, na prima. Ich fühl mich nicht mehr wohl in dieser Welt voll Alkohol. Die Engel freuen sich sehr auf dich und mich und mehr. Im Heimatland der Seelen, da klingt's aus vollen Kehlen. Der Retter hat gegeben für dich und mich sein Leben. Er führt uns sicher heim. In Gottes Reich voll Sonnenschein. Mein Gott, du weißt, du bist mein bester Freund. Wer dich nicht kennen will, der hat den Daseinsgrund versäumt. Du bringst uns alles bei, du bleibst uns ewig treu. Unendlich ich mich freu, Gott macht Altes wieder neu.
Vielen Dank, Nina Hahn.
Ewig, ja.
Ich hoffe jedenfalls, dass du uns noch lange erhalten bleibst. Und trotzdem du es nicht gerne hörst, will ich mich noch mal tausendfach bedanken dafür, dass du so ein Vorbild bist.
Ja, also da musst du dich bei unserem Schöpfer bedanken, dass er mich auf die Erde geschickt hat, und bei meiner Mutter, dass er mich nicht abgetrieben hat.
Danke für das Interview.
Ich danke dir für deine Freundlichkeit und für deine Zeit und für deine Komplimente.
Ja.
Ja. Lass dir nie die Freude rauben. Tschüss.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch der Talk mit Nina Hagen gefallen hat, dann hört doch auch mal in die anderen Folgen von Berlin Sounds Inside rein. Zum Beispiel in die mit Reinhold Heil von Spliff, der ja hier eben auch zitiert wurde. Oder in andere Highlights, zum Beispiel Annette Humpe, Marian Gold von Alphaville, Icky Mel, Marcel Detmann, der DJ aus dem Berghain oder Herbert Grönemeyer. Es gibt ja schon zwei Staffeln und die dritte kommt demnächst. Zu finden sind alle in ARD Sounds, auf Streamingdiensten wie Spotify und Apple und natürlich auch abonnierbar in der jeweiligen App oder auf podcast.de.